Vater, wir danken dir für deine Gegenwart hier an diesem Ort. Wir danken dir für deine Treue zu uns. Herr, wir danken dir für dein Reden. Wir danken dir, dass wir dich spüren dürfen, jetzt schon hier auf dieser Erde, dass es ein Vorgeschmack ist von dem, was wir in alle Ewigkeit mit dir erleben. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast und den Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet. Und ich bete, Herr, dass du heute kommst, Heiliger Geist, und ich bete, Herr, dass du uns in alle Wahrheit leitest, was das Wort Gottes uns zu sagen hat für unsere jetzige Zeit, für unser persönliches Leben. Und ich bete, Herr, dass du dieses Wort lebendig machst in jedem einzelnen Herzen und dass es wirksam wird, dass eine Veränderung hervorbringt, denn du möchtest dein Volk in die Freiheit, in die Reinigung führen, Herr, dass wir vorbereitet sind, wenn Jesus zurückkehrt. Amen. Gut, wir werden heute den dritten Teil mal bearbeiten vom Thema der Geist von Isebel. Und heute werden wir das Thema dann noch abschließen. Das erste Mal haben wir uns damit unterhalten, ist schon etwas länger her. Warum ist es wichtig, sich über dieses Thema zu unterhalten? Warum passt es jetzt genau in unsere Zeit? Dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie erkenne ich die Wirkungsweisen des Geistes von Isebel und alles aus dem, verbunden mit der Geschichte von dem, was die Bibel uns beschreibt mit Elia, Ahab und Isebel. So, und dann haben wir uns das letzte Woche damit auseinandergesetzt, wie erkenne ich die Einfallstore vom Geist von Isebel, wie kann ich beeinflusst werden von dieser Macht? Und es steht ja in Epheser 5:4, Vers 23, 24 steht ja geschrieben, gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, diese Macht kann nur wirken, auch im Leben eines Christens, wenn es offene Türen gibt. Und da haben wir uns letzte Mal damit auseinandergesetzt, was sind die Einfallstore? Da haben wir uns 8 Stück davon betrachtet. Und es ist wichtig, sich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und mal auch das eigene Leben zu beschauen, wo habe ich Einfallstore für diese Macht, für diesen Geist von Isebel oder Ahab und wo kommt es in meiner Generationslinie vor und dass der Heilige Geist dort Licht hineinbringt. Und heute wollen wir uns natürlich dann damit beschäftigen, mit der ganzen Information und wie gehe ich damit um, wie werde ich frei vom Geist des Isebel oder der Isebel. Das soll heute die Thematik sein. Und ich möchte am Anfang bloß noch mal etwas sagen. Und zwar habe ich diese Woche einen Auszug gelesen von dem Buch von Jonathan Cain. Viele kennen ihn. Das ist ein messianischer Prophet und Bibellehrer aus den USA. Er hat schon öffentlich im Weißen Haus gesprochen und hat dort die Politiker öffentlich zur Buße aufgerufen. Das ist ein sehr mutiger Mann. Und er hat ein Buch geschrieben, Die Rückkehr der Götter. Und in diesem Buch beschreibt er im Prinzip das, was wir heute in unserer Gesellschaft erleben. Und das ist nochmal eine Bestätigung, sich mit dieser Thematik, dem Geist von Isebel, auseinanderzusetzen. Denn der ist in diesen drei Gottheiten, die er beschreibt, mit enthalten. Und er sagt, die uralten Gottheiten, die damals auch das Volk Israel beeinflusst haben, nämlich Baal, Asherah, Isebel und Moloch sind schon seit langer Zeit in der westlichen Gesellschaft am Wirken und beeinflussen nicht nur die Regierung, nicht nur die Ungläubigen, sondern das ist schon stark auch in Kirchengemeinden, in Christen eingedrungen und beeinflusst sie sehr maßgebend. Deswegen ist es wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und jetzt ich möchte gerne noch mal, bevor wir uns damit unterhalten, wie werde ich frei vom Einfluss des Geistes von Isebel, dass wir noch mal kurz die Einfallstore noch mal durchgehen zur Wiederholung. Das erste Einfallstor wäre jetzt alles, was in deinen Generationslinie vorhanden ist, durch Sünden der Vorfahren, wo Satan Anrecht bekommen hat und durch das eigene Leben noch mit hinzu. Das zweite Einfallstor wäre jetzt Missbrauch, Trauma, und vor allen Dingen Ablehnung, die man erlebt hat, das stellen alles offene Türen dar. Der dritte Punkt, das dritte Einfallstor, wären jetzt Familien, die nicht in göttlicher Ordnung funktionieren, wo ein schwacher Vater da ist, eine dominante Mutter und wo die Kinder, speziell auch die Töchter, ein schlechtes Verhältnis haben zum Vater, wo Ablehnung da ist. Und das stellt ganz weit offene Türen dar für den Geist von Isebel. Und natürlich dann auch ein beherrschender Vater, und das hat dann auch die entsprechenden Reaktionen. Das heißt, fast jede Person, die man antrifft mit einem, also hier geht's um Gläubiger, fast jede Person mit einem Geist von Ezebel kommt aus einer dysfunktionalen Familie. Das vierte Einfallstor ist Hexerei. Und damit meine ich jetzt diese fleischerne Hexerei, Manipulation, Einschüchterung, Kontrolle. Wenn man dort sehr stark unterwegs ist, um seinen Willen durchzusetzen, dann öffnet man die Tür für diesen Geist von Ezebel. Das fünfte Einfallstor wäre jetzt, und das findest du oft in christlichen Kreisen auch, Identität aus Leistung, aus dem, was man tut, zieht man seine Anerkennung, seine Identität und nicht aus dem Sein, wer man ist in Jesus Christus. Da geht es um Streben nach Position, geht es um Anerkennung und diese Personen werden getrieben von Unsicherheit, um ihr inneres Defizit aufzufüllen und dann nutzt man eine geistige Position oder eine geistige Gabe, um das zu tun. Wenn man dann diese Position oder diese Gabe entfernt, dann bricht bei den Personen alles zusammen. Und das bedeutet, sie ist maßgeblich von diesen Mächten beeinflusst und nicht vom Heiligen Geist. So, das sechste wäre jetzt jegliche Beschäftigung, Betätigung mit Unzucht, Pornografie und Ehebruch. Das siebte wäre die richtige Zauberei, dann die Okkultismus, Rebellion, New Age und Esoterik. Und das achte Einfallstor wäre jetzt, wenn man Personen, die unter dem Einfluss von Ezebel stehen, ein offenes Ohr gibt. Das wirkt total ansteckend und das beeinflusst die eigene Gedankenwelt und die Wahrnehmung. So, das waren jetzt die 8 Einfalltore. Es gibt sicher noch mehr, aber es ist auch schon mal etwas, womit man arbeiten kann. So, und wenn du jetzt was erkannt hast in deinem persönlichen Leben oder in deiner Familienlinie, dann wollen wir uns heute damit auseinandersetzen, wie gehe ich damit um, wie werde ich davon frei? Das erste, und damit hat man auch schon bei den Einfallstoren angefangen, ist, dass wir eine Reinigung und Befreiung unserer Blutslinie brauchen, in dem, was Sünden und Vorfahren, Schuld und die entsprechenden Flüche damit beinhaltet. So, das erste wäre Reinigung, Befreiung von Generationssünden und Flüchen. Was ist ein Fluch? Ein Fluch ist die Folge, die Strafe, welche eine Sünde nach sich zieht. Also es ist immer etwas, wenn man gesündigt hat, als Folge davon kommt ein Fluch auf das Leben eines Menschen. Und das verbirgt sich dann oder baut sich ein auch in die geistige DNA von Leib, Seele und Geist. Das Ganze ist beschrieben in 5. Mose 28, der Vers 2 beschreibt, dass wir dort den Segen Gottes erhalten, wenn wir an Gottes Geboten bleiben. Und der Vers 15 5. Mose 28 beschreibt, wenn wir diese Gebote und Satzung des Herrn nicht halten, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und das ist eine ganz lange Liste. So, das ist alles, sind alles geistige Gesetzmäßigkeiten, die da sind. Auch jetzt im Neuen Bund sind die genau noch so wirksam. Aber im Sühneopfer von Jesus Christus am Kreuz steht uns Gottes Gnade zur Verfügung. Und er gibt uns Vergebung unserer Sünden, wenn wir sie bekennen. Wir bekommen Freiheit von der Macht der Sünde, wenn wir das Kreuz anwenden durch Selbstverleugnung, das Kreuz aufnehmen und durch Nachfolge. Und drittens, was hat Jesus uns für Gnade am Kreuz erworben? Nämlich das, was in Galater 3, 13 und 14 steht. Jesus hat den Fluch des Gesetzes auf sich genommen, der in 5. Mose 28 steht. Und er wurde für uns zum Fluch, damit wir den Segen Abrahams erben und den verheißenen Heiligen Geist empfangen. Das heißt, die Grundlage, warum wir überhaupt jetzt in der Lage sind, mit diesen Sünden und Flüchen der Vorfahren umzugehen und sie aus unserem Leben und denen unserer Nachkommen herauszuschaffen, ist das vollbrachte Werk von Jesus Christus am Kreuz. Ohne dem ist es völlig unmöglich. Die Menschen sind dazu regelrecht verurteilt, mit diesen Dingen ihrer Vorfahren weiterzuleben, bis in ihrer Generationslinie einer auftaucht, der sich zu Jesus bekehrt. Und durch diese eine Person kommt Heil und Errettung in eine ganze Familienlinie hinein. Das heißt, er fängt dann an, diese Dinge aufzuarbeiten. Und da hat Satan dann kein Anrecht mehr in den Generationslinien, was teilweise über tausende von Jahren geht, wenn dort offene Türen da waren, zum Beispiel für den Geist von Ezebel, durch Hexerei, durch Blutschuld, durch Menschenopfer, die Vorfahren gebracht haben. Und okkulter Betätigung und Unzucht, wo diese Dinge reingekommen sind, das wirkt von Generation zu Generation weiter, bis einer kommt und sagt, ich nehme das, was Jesus für mich vollbracht hat, für mich persönlich in Anspruch, und ich setze es in die Tat um. Ich bekenne meine Sünden, ich nehme mein Kreuz auf und folge Jesus nach, und ich setze das Kreuz und sein Blut frei, um von Flüchen von meinen Vorfahren frei zu werden. Amen. So, und dann sind die Dinge aus der Vorfahrenlinie entfernt, und dann ist da Platz frei, die Tür offen für den Segen. Darum geht es im Prinzip. Das heißt, wir müssen die bereitstehende Gnade praktisch anwenden, die Reinigung unserer Blutslinie in Geist, Seele und Leib. Dazu brauchen wir erstmal geistiges Unterscheidungsvermögen. Denn viele, auch Christen, sie leben ihr Leben mit Jesus, und dann sind Dinge in ihrer Familie am Wirken, und sie erkennen es nicht, was die Ursachen sind. Und dann sagt man ihnen, wenn du dich bekehrt hast, wiedergeboren und dann noch im Wasser getauft bist, dann ist das Alte alles vergangen, siehe, es ist Neues geworden, und es können keine Sünden und Flüchen von den Vorfahren mehr an dir wirken. Das hat Jesus Christus alles entfernt. Sicher, Amen, das ist wahr, aber du musst es praktisch anwenden. Amen, das geschieht nicht automatisch. So, und deswegen brauchst du geistiges Unterscheidungsvermögen. So, um das richtig zu verstehen, möchte ich beginnen mit einem Beispiel aus der Schrift, und zwar mit Josaphat. Josaphat war der König von Juda, er regierte in Israel, in Jerusalem, und er lebte zur selben Zeit wie Ahab, Isebel und Joram, der Sohn von Isebel und Ahab. Er regierte lange Zeit, er hatte einen gottesfürchtigen Vater, das war Asa, hat dort ein gutes Erbe mitbekommen. Und Josaphat war ein sehr gottesfürchtiger König. Das steht im 2. Chronik 17:1-10, gehe ich jetzt nicht ins Detail rein. Er hat viele, viele gute Dinge getan. Und das war ein gottesfürchtiger Mann. Und durch ihn kam Segen nach Juda, in das Südreich. Er diente nicht dem Baal. Er entfernte alle Aschera-Standbilder aus Juda, die noch vorhanden waren. Er sorgte dafür, dass die Tora dem ganzen Volk gelehrt wurde. Er sandte Schriftgelehrte und Leviten in jeden Teil seines Reiches Juda und ließ überall die Gesetze, die Tora Gottes, verkündigen, damit die Menschen, die Israeliten, im Glauben, im Gehorsam gegenüber Gottes Wort ihr Leben führen, damit der Segen sich ausbreitet und erhalten bleibt in seinem Regierungsgebiet. So, jetzt haben wir Josaphat immer als sehr gutes Beispiel vor Augen. Das ist auch tatsächlich wahr. Er war ein gottesfürchtiger Mann, hat eine gottesfürchtige Familie, hatte 7 Söhne. Aber er hat ein Riesenproblem. Gottesfürchtige Männer und Frauen können auch sehr starke Probleme haben, die sich auf ihre ganze Familie auswirken. Und so war das bei Josaphat. Er war gottesfürchtig, hatte aber ein großes Problem, welches schreckliche Auswirkungen auf seine Nachkommen hatte. So, und was war sein Problem? Er war gottesfürchtig, er diente Yahweh, er entfernte die Aschera-Bilder, er wollte mit Baal nichts zu tun haben, diente ihm nicht, und er lehrte das Volk die Tora. Was war sein Problem? Er hatte kein geistiges Unterscheidungsvermögen. Er war humanistisch, harmoniebedürftig und bereit zum Kompromiss mit Gottes Wort, in Klammern Geist Ahabs. Er hatte so eine Haltung wie Ahab. Und so kann auch ein Christ bei aller Gottesfurcht, bei allem Leben mit dem Herrn und allem Lobpreis und aller Anbetung und all, wie du für den Herrn brennst, kannst du trotzdem ein Problem haben, wenn du kein geistiges Unterscheidungsvermögen hast. Und der Humanismus, der in dieser Welt herrscht, ist eine Auswirkung auch von Baal, auch jetzt in dieser Zeit, das ganze Verdrehung von Gedankengut, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo alles menschengefällig getan wird. Und natürlich dann, was bei vielen Charakteren auch der Fall ist, das liegt, ich kenne das auch ein Stück, man ist so ein Stück harmoniebedürftig. Man mag keine Konflikte, man mag Frieden um jeden Preis. Und dann macht man Kompromisse. Und hier hat Josaphat ganz starke Kompromisse gemacht mit dem Wort Gottes. Der erste Kompromiss oder das erste Problem, er schloss Frieden mit dem Haus Ahab und Isebel. Er schloss Frieden mit Israel. Das steht im 1. Könige 22, 45. Josaphat schloss Frieden mit Israel. Das ist ja nicht verkehrt, weil früher waren ja beide Reiche zusammen unter David und Salomo. Es wurde ja durch den Götzendienst von Salomo wurde das Reich geteilt in Nord und Süd, Israel und Juda. So, und er wollte sich wieder mit seinen Brüdern, die auch Nachkommen Abrahams waren, wollte er sich verbünden und er schloss einen Frieden mit ihnen. Und das war sein erstes Problem. Er ging in eine falsche Einheit hinein, in einen falschen Frieden. Weil zu der Zeit regierte Isebel hinter Ahab, Ahab war noch am Leben, hinter Ahab regierte Isebel das Nordreich Israel. Mit allem Götzendienst, der damit zusammenhing. Die 850 Baals und Aschera-Priester waren bereits von Elia dort ins Jenseits befördert durch das Gericht Gottes, was an ihn vollbracht hat. Aber Isebel regierte weiter und der Götzendienst, Baal-Kult und Aschera-Anbetung, dieses ganze Flut dieser götzendienerischen Haltung war im ganzen Nordreich Israels weit verbreitet. Und mit diesem Israel hat Josaphat einfach Frieden geschlossen. Josaphat wusste das. Es ist da nicht verborgen geblieben, was dort Elia auf dem Berg Karmel getan hat, dass das Feuer Gottes vom Himmel fiel, dass er diese Priester dort, abgeschlachtet hat und so weiter. Und dass das Land Israel gefüllt war mit Götzendienst. Er selbst hat es aus seinem Land und seinem Leben entfernt. Aber er schloss Frieden mit denen, die im vollen Götzendienst waren, beziehungsweise mit Isebel, die verantwortlich war, dass der Götzendienst überhaupt nach Israel gekommen ist. Er schloss einfach Frieden. Von da an ging das weiter. Das nächste Problem von ihm war, aus dem falschen Frieden kam eine falsche, ungöttliche Einheit. Das steht dann im 2. Chronik 18, Vers 3. Und er hat dann Ahab besucht und Ahab wollte in den Kampf ziehen gegen die Aramäer und hat gefragt, Josaphat, wenn wir schon Frieden miteinander haben hier, dann lass uns doch gemeinsam in den Kampf ziehen. Und was sagt Josaphat darauf? Vers 3, 2. Chronik 18. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda, willst du mit mir nach Ramoth und Gilead hinaufziehen? Er aber sprach zu ihm, ich will sein wie du, und mein Volk sei wie dein Volk. Und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Josaphat sagt plötzlich, mein Volk, das reine, gottesfürchtige Volk Juda, sei wie dein Volk, das götzendienerische Israel. Er hat sich mit ihnen verbunden. Und zog mit ihm in den Kampf. Im darauffolgenden Kampf gegen die Aramäer starb Ahab, wie der Prophet Micha kurz vorher prophezeit hat. Und Josaphat ist nur durch Gottes Hilfe am Leben geblieben. Mit in dem Kampf wandten sich die Aramäer natürlich auch gegen Josaphat. Er schrie laut und Gott hat ihn bewahrt. Das heißt, diese falsche Einheit durch den falschen Frieden, der zuvor geschlossen wurde, wäre Josaphat fast ums Leben gekommen. Ein gottesfürchtiger Mann, der Gott diente. Aber weil er in den falschen Frieden, eine falsche Einheit eingegangen ist, hätte es ihn das Leben gekostet, hätte Gott nicht eingegriffen. Und dann kam natürlich Gottes Zurechtweisung. 2. Chronik 19, 1-3. Josaphat kehrte in Frieden wieder heim nach Jerusalem. Und dann kam ein Prophet, der Seher Jehu, der Sohn Hananis, zu ihm und sagte zu König Josaphat, das Wort des Herrn, solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen. Deswegen ist Zorn auf dir von seitens des Herrn. Das heißt, Gott weist ihn sofort zurecht. Er gibt ihm eine ganz klare Warnung und sagt, solltest du die lieben, die den Herrn hassen. Deswegen kommt der Zorn Gottes auf dich. Wie gesagt, Josaphat war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat keine Sünden getan. Er lebte ein reines, sauberes Leben. Sein einziges Problem bestand darin, dass er Frieden schloss, in den Kompromiss gegangen ist, in diese falsche Einheit, und da kam der Zorn Gottes auf ihn. Und Vers 3 steht, aber es ist etwas Gutes an dir gefunden, weil du die Aschera-Standbilder aus dem Land ausgerottet hast und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Aber das war noch nicht alles. Er war in diesem Problem, in diesem Sinn, war Josaphat ein Stück unbelehrbar. Das Dritte, was dort geschehen ist, das steht in 2. Chronik 18, Vers 1, das geht noch einen Schritt weiter. Josaphat, als er großen Reichtum erlangt hatte und Ehre, da verschwägerte er sich mit Ahab. Versteht ihr? Falscher Friede mit diesem götzendienerischen Haus von Isebel und Ahab, falsche Einheit, zog mit ihnen Kampf, und dann verband er seine gottesfürchtige Familie mit der Familie von Ahab und Isebel. Ich sage jetzt mal, wir reden vom Geist von Isebel. Ein gottesfürchtiger Mann verband seinen erstgeborenen Sohn, den Thronnachfolger, mit dem Sohn von Isebel. Mit der Tochter von Isebel. Ja, genau. Danke. Indem er den ältesten Sohn Joram, den Thronnachfolger, mit Athalia, der Tochter von Ahab und Isebel, verheiratete. Und so sehen wir, wie der Feind wirkt. Er nutzt jede offene Tür, um in das Leben und das Haus einer gottesfürchtigen Familie einzudringen. Und hier in Juda nutzte Satan dasselbe Muster, um den Götzendienst nach Juda zu bringen, wie er es zuvor in Israel getan hatte. In Israel war es ja so, haben wir das erste Mal behandelt, dass Ahab Isebel geheiratet hatte. So kam eine heidnische Frau, die den Götzendienst einführte in Israel, nach Israel. Und hier verband ein gottesfürchtiger König seinen erstgeborenen Sohn mit der Tochter dieser Götzendienerin. Athalia, der Name ist bekannt, der taucht dort in der Bibel dann noch sehr, sehr negativ auf. So, jetzt gebrauchte Satan die Tochter von Isebel, nämlich Athalia, um den Geist von Isebel in die königliche, von David abstimmende Blutslinie zu bringen. Und wenn du das Königreich oder das Königshaus damit erfüllt hast, durchdringt es dann auch das ganze Land. Der Geist von Isebel nutzte diese offene Tür, und Josaphat hat das nicht erkannt. Er war sich dessen nicht bewusst und hat es nicht ernst genommen. Joram, der Sohn Josaphats, empfing den Geist von Isebel durch seine Frau, die Tochter Isebels. Das heißt, durch die eheliche Gemeinschaft ein Fleisch werden, gibt es einen Austausch von Dämonen. Und so hat er diesen Geist, der in der Tochter von Isebel war, kam jetzt auch in Joram rein. Und dieses Prinzip machen sich auch Satanisten zu Diensten, indem es Satanisten gibt, die sich als Prostituierte verkaufen, um dann ihre Dämonen zu verteilen. Oder Satanisten, die, also Männer, dann die Kinder missbrauchen, um ihre reichlich Dämonen, die sie in sich tragen, wieder an andere Kinder zu implantieren. Das ist einfach nur satanisch. Amen. Aber beim Teufel gibt es keine Rechts- oder Gerechtigkeit. Er nutzt jede offene Tür. Und das Ganze zeigt sich immer deutlicher. Jetzt an dem Wochenende läuft in Boston, in den USA, der weltweit größte Satanistenkongress. Konferenz, ganze Wochenende, sowas hat es zuvor in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Also sie treten immer offener zutage. Und was ich genannt habe jetzt hier, dieses Weitergeben von Dämonen durch dieses Einswerden im Fleisch, ist nur eine der Formen, wie sie ihren Einfluss erweitern. Deswegen ist es so wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Das ist das eine, was Satan tut. Auf der anderen Seite ist Gott dabei, seine Braut zu reinigen und sich eine Armee zuzurüsten, die voller Kraft des Heiligen Geistes gegen diese Dinge vorgeht und nicht nur in der Defensive, sondern die Offensive geht. Radikal mit diesen Dingen aufräumt. Amen. Und sich nicht wie dieser Josaphat in eine falsche Einheit, einen falschen Frieden und diese Kompromisse hineinbringen lässt. Davon müssen wir frei werden. So, die Folgen, die dann auf Joram kamen und das gottesfürchtige Haus bzw. Land Juda, lesen wir in 2. Chronik 21, 5 und 6. Joram war 32, als war der Sohn jetzt von Josaphat, als er König wurde, der Schwiegersohn von Isebel. Er regierte 8 Jahre lang in Jerusalem und er wandelte in dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahab getan hatte. Denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er war von seinem Vater in Gottesfurcht gelehrt und unterwiesen worden. Er ging in den Wegen Gottes, solange wie er im Haus seines Vaters war. Aber diese Heirat mit der Tochter von Isebel brachte in ihm diese ganze Flut von Dämonen rein und er fing an, so zu handeln wie seine Schwiegermutter und sein Schwiegervater. Wir reden von Generationssünden und Generationsflüchen. So kam das in die gottesfürchtige Linie von Josaphat, kam diese Sünde und diese daraus resultierenden Flüche dann hinein. So, auch diesen Joram hat Gott ermahnt und hat ein Gericht angekündigt. Und das war meines Erachtens nach die letzte Amtshandlung vom Propheten Elia. Wir lesen da 2. Chronik 21, Vers 12. Elia hat ihm einen Brief geschrieben und hat ihm dort das Gericht prophezeit, weil er die Wege seines Vaters verlassen hat und Vers 13, sondern den Wegen der Könige von Israel gegangen bist, weil du die Bewohner von Juda und Jerusalems zur Hurerei verführst, gleich wie das Haus Ahabs Hurerei einführte. Das heißt, dieser Joram hat den Götzendienst Baal und Aschera-Kult durch diese eheliche Verbindung dann in das ganze Land Juda eingeführt. Sein Vater hat es nicht mal miterlebt. Joram war dann 8 Jahre in der Regierung. So kam der Geist von Isebel, der daraus resultierende Generationsfluch, in die gottesfürchtige Familie von Josaphat. Und sein Sohn Joram starb qualvoll im Alter von 40 Jahren. Also Gott hat ihn sofort gerichtet und er wurde krank und er hatte ein Problem mit den Darm-Eingeweiden gehabt und er ist am Ende qualvoll gestorben. Die Eingeweide nach 2 Jahren kamen aus seinen, sind nach außen getreten und er ist qualvoll dort von dieser Erde gegangen. So, jetzt wurde sein Sohn Ahasja König. Das ist der Enkel von Josaphat, 2. Könige 8, 26, 27. Ahasja war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte ein Jahr lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Atalja, denn sie war die Tochter Omris, aber hier wird Omri war der Vater von Ahab. Sie war die Tochter von Ahab und Isebel, des Königs von Israel. Und hier steht Vers 27, der Enkel von Josaphat, er wandelte auf dem Weg des Hauses Ahabs, tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie das Haus Ahabs, denn er war ein Schwiegersohn des Hauses Ahabs. Er war nicht der sein Vater war der Schwiegersohn, er war der Enkel von Isebel. Ne? Aus dieser Verbindung. So sehen wir, Gottesfürchtiger Josaphat, sein Sohn, durch die Verbindung mit der Tochter von Isebel, brachte den Götzendienst in sein Haus, in das ganze Land Juda. Das war in der Generationslinie jetzt drin, diese Sünde und dieser Fluch. Und er ging über in seinen Sohn Ahasja und er tat im Prinzip genau dasselbe. Der Geist von Isebel wirkte durch seine Mutter Athalia und sie regierte auch hinter ihm. Und so sehen wir wieder, was wir anfangs gesagt haben im ersten Teil, dass der Geist von Isebel versucht immer, Gott gesetzte Autorität zu untergraben und zu übernehmen. So wie sie es mit Ahab gemacht hat, so tat es jetzt dieser Geist von Isebel, der in ihrer Tochter, nämlich Athalia war, tat es mit ihrem Sohn Ahasja. Und zwar im 2. Chronik 22, Vers 3. Hier geht es wieder um den Ahasja. Er wandelte in den Wegen des Hauses Ahabs, denn seine Mutter Athalia beriet ihn, dass er gottlos handelte. Das heißt, sie, Athalia, regierte hinter Ahasja, ihrem Enkel, ihrem Sohn. Er war erst 22 Jahre alt, aber sie übernahm die Macht und regierte durch ihn in Israel, wo Isebel herrschte, nein, im Südreich Juda. Zu dieser Zeit, als Ahasja hier an die Macht kam, war Ahab schon tot und in Israel regierte Isebel. Eine Frau regierte das Nordreich Israel. Isebel regierte weiter, nachdem Ahab im Kampf gegen die Aramäer starb. Das hat es vorher und danach in der Geschichte von Israel und Juda nie gegeben. Sie regierte das Nordreich hinter dem Sohn von Isebel und Ahab, dem Joram, und auch sie stand dahinter. Und durch die ungöttliche Verbindung mit dem Haus Josaphats hat der Geist von Isebel seine Macht auf das Reich Juda ausgedehnt. Und dieser Geist herrschte in Juda durch diese Athalia noch 6 Jahre weiter, nachdem Isebel, ihr Sohn Joram und Ahasja von Juda, der Sohn der Tochter Athalia, an einem Tag gerichtet wurden. Da kommen wir noch drauf. Man muss sich in die Geschichte reindenken und in Chronik und Königbuch hin und her, damit man dieses volle Ausmaß dieser ganzen Geschichte erkennt. Das war mir vorher noch nicht so bewusst. Ich habe die Chronik und die Königsbücher gelesen, kannte das alles irgendwo. Aber die tieferen Zusammenhänge, was sich dahinter abgespielt hat, das ist mir erst bei der Vorbereitung mit dem Thema der Geist von Isebel richtig offenbar geworden. Das heißt, diese Athalia regierte noch 6 Jahre weiter in Juda. Denn als ihr Sohn Ahasja tot war, brachte Athalia, die Tochter von Isebel, als erste Amtshandlung alle königlichen Nachkommen um. Das heißt, dieser Geist von Isebel will die Macht behalten und er scheut sich nicht davor, Menschen umzubringen. Ist ein mörderischer Geist. Sie brachte praktisch all ihre Enkel um. Doch hier gab es eine gottesfürchtige Frau, das war die Tante dieser Königssöhne, Josaphat. Sie hatte den Priester Jojada geheiratet und sie nahm Joas, den Jüngsten, der war ein Jahr alt zu der Zeit, den jüngsten Königssohn und verbarg ihn bis zu seinem 7. Lebensjahr in ihrem Haus, sodass Athalia keinen Zugriff hatte. Das steht alles in 2. Chronik 22, 10 und 12 bis 12. Dann wurde Athalia durch die obersten Heerführer Israels gerichtet und Jojada, der Priester, setzte Joas im Alter von 7 Jahren als König ein. Das meines Wissens nach war es der jüngste König in Israel, Juda, nämlich mit 7 Jahren wurde ihm die Krone, konnte ihm schlecht aufgesetzt werden, die rutschte dann irgendwie runter. Aber er wurde vom Jojada, dem Priester, eingesetzt und sollte mit 7 Jahren das Volk regieren und der Priester war im Prinzip derjenige, der ihn beraten hat und hat ihm geholfen, dort in das Amt reinzuwachsen. aber Atalja wurde gerichtet. Aber die zurückliegen, der war ja erst ein Jahr alt. Mit einem Jahr konntest du ja noch niemanden zum König machen. Ja. Und diese 6 Jahre regierte in Juda Atalja, eine Frau. Und so regierte Isebel das Nordreich durch ihren Sohn Joram. Und sie regierte durch ihre Tochter Atalja das Südreich. Das heißt, Isebel und der Geist von Isebel hatte zumindest 6 Jahre lang über Israel und Juda vollkommene Kontrolle. Und verführte das ganze Volk zum Götzendienst. Dieser Geist nutzt jede sich ihm bietende Gelegenheit und jede offene Tür, auch im Leben von Christen, Kirchen und Gemeinden einzuziehen und vollkommene Zerstörung anzurichten. Aber, jetzt kommt das große Aber, Gott und seine Verheißungen sind immer stärker. Amen. Und bei allen Plänen, die der Teufel damals hatte und heute hat, Gott hat immer eine Antwort. Und es gibt einen Punkt, wo er sagt, bis hierher und nicht weiter. Und so kam das Gericht dann auch auf Atalja. Und er sorgte dafür, dass es in der Nachkommenschaft von Josaphat eine gottesfürchtige Tochter gab. Nämlich diese Frau, wie hieß denn gleich? Die hieß auch so ähnlich, ne? Josaphat. Bat ist Tochter im Hebräischen, Josaphat. Also Tochter von Joscha. So hieß sie. Und sie hat das einjährige Baby schnell noch weggenommen und versteckt, bevor Atalja alle anderen abgeschlachtet hat. So, und Gottes Verheißungen sind immer stärker als die Pläne des Teufels. Und das möchte ich gerne noch vorlesen. Und zwar steht es 2. Chronik 21, Vers 7. Nachdem der Sohn und der Engel von Josaphat in den Wegen Isebes und Ahabs gegangen sind, sagt Gott hier im Vers 7, der Herr wollte das Haus Davids, es war ja die Linie von David, nicht verderben um des Bundes willen, den er mit David gemacht hatte und weil er ihm verheißen hat, dass er ihm und seinen Söhnen allezeit eine Leuchte geben werde. Gott hat einen Bund mit David geschlossen, hat gesagt, ich werde dafür sorgen, dass immer einer aus deiner Familienlinie auf dem Thron Davids sitzen wird. Und aus dieser Linie ist auch Jesus hervorgegangen. Versteht ihr? Im Prinzip wollte Satan in diesem Moment die Blutslinie von Jesus Christus, dem Messias, da kommt er aus der Linie Davids, ist ein Sohn Davids, wollte Satan diese Blutslinie nicht nur mit Flüchen und Sünden verunreinigen, sondern auslöschen. Er wusste ja, wenn diese Sünden zunehmen, dass Gott auch dieses Königshaus richten wird, das Gericht Gottes kommt. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass einer übrig bleibt und wenn er im Alter von 7 Jahren dann König wird, erfüllt er Gottes Verheißung. Amen. Sodass die Blutslinie von David sauber bleibt bis zur Ankunft von Jesus Christus. Amen. Satan wird es nie gelingen, auch wenn es äußerlich so ausschaut. Gott hat immer das letzte Wort. Und so ist es auch heute, wenn sich diese Dinge, die Satanisten, die sich immer offener zeigen, diese alten Götter, die die westliche Kultur, die westliche Welt schon voll übernommen haben, auch viele Christen, Gott hat immer eine Antwort. Und das ist seine Braut, die sich reinigt von all diesen Dingen, die frei wird, die Einfallstore schließt und die eine Salbung empfängt, über die wir noch sprechen werden. So, aber nochmal zurück zu Josaphat, weil das ist sehr lehrreich und dass man auch wachsam bleibt im persönlichen Leben. Das heißt, Gottesfürchtigkeit ist wichtig. Es ist wichtig, ein Leben nach den Geboten Gottes zu führen, in seinen Wegen zu wandeln, eine Beziehung zu ihm zu haben. Aber man braucht auch geistliche Unterscheidungskraft, Unterscheidungsvermögen, genau gerade jetzt in dieser Zeit. Denn wie bei Josaphat, durch mangelnde Geisterunterscheidung, Humanismus, Kompromiss, mit der Wahrheit, falschen Frieden, falsche Einheit, kam der Fluch, das Gericht Gottes in die gottesfürchtige Familie. So, und ich habe das jetzt mal aufgelistet, was das für Auswirkungen hatte. Sein Sohn Joram, der Schwiegersohn von Ahab und Isebe, er tötete, nachdem er mächtig geworden war, seine Brüder. Das könnt ihr alles nachlesen. Das steht im 2. Chronik 21, Vers 2 bis 4. Das heißt, als er mächtig wurde, merkt er, wie zerstörerisch dieser Geist ist. Und welches Unheil er in die Linie von Josaphat anrichtete. Wie schrecklich er gewirkt hat. Und angefangen hat es mit einem falschen Frieden, Kompromisse, mit einer falschen Einheit und einer falschen Verbindung. Sein Sohn Joram starb. Erstmal tötete er alle seine 6 Brüder. Das heißt, von den Söhnen von Josaphat blieb noch einer übrig. 6 durch den eigenen Bruder umgebracht. Der dann übrig blieb, der Joram, er starb selbst, wie vorhin schon gesagt, qualvoll im Alter von 40 Jahren durch Gottes Gericht. Sein Sohn wiederum, der Enkel von Josaphat, starb im Alter von 23 Jahren durch Gottes Gericht, durch die Hand von Jehu. Er wurde nur 23 Jahre alt. Die Lebenserwartung wurde immer geringer, von 40 auf 23. Und dann die Enkel von Josaphat. Der Geist von Isebel durch Atalia, ihre Tochter, brachte die Urenkel, meine Urenkel Josaphats, um bis auf Joas, durch den Gott seine Verheißung an David fortsetzte. So blieb von seinen Nachkommen nur ein Urenkel übrig. Und ich sage es nochmal, angefangen hat das mit einem falschen Frieden, mit einer falschen Einheit, mit Kompromiss. Es ist doch nicht alles gar nicht so schlimm. Kein Unterscheidungsvermögen, harmoniebedürftig. So kannst du mit diesem Geist nicht umgehen. Das ist für ihn eine offene Tür, die er auch nutzt. So, was hat es für uns heute zu sorgen? Geistliches Unterscheidungsvermögen, das ist das, was wir dringend brauchen. Keine Kompromisse, keine falschen Verbindungen. Jesus hat uns schon gewarnt im Offenbarung 2,20, wo es um den Geist von Isebel geht, an die Gemeinde von Thyatira. Ich habe gegen dich, dass du Isebel tolerierst, die meine Knechte lehrt, zum Götzendienst und zur Unzucht zu treiben. Jesus gab uns die Warnung, Paulus gibt uns die Warnung im 2. Korinther 6, Vers 14 bis 15. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmen Christus mit Belial überein oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Dann nochmal von Paulus 2. Timotheus 3, Vers 5. Und da zählt er verschiedene Charaktereigenschaften auf von auch Christen in der Endzeit. Und er sagt, Vers 5, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Paulus macht eine ganz klare Ansage, verbinde dich nicht mit ihnen, sondern wende dich ab. Es gibt Leute, von denen du dich abwenden musst. Denn weil in ihnen Mächte wirken, in dir der Heilige Geist. Aber es gibt in Menschen gibt es Mächte und mit denen solltest du dich nicht verbünden. Paulus beschreibt in diesem 2. Korinther der Geist von Belial. Was hat Belial Gemeinschaft mit Christus? Das ist auch ein gefallener Engel übrigens, Belial, Dämon. So. Und wenn das aufeinandertrifft, ist immer ein Kräfteverhältnis. Entweder du bist so stark in Christus, dass der andere unter die Kraft Gottes kommt und sich bekehrt. Wenn du aber schwach bist in Christus, wird dieser Geist einen ganz starken Einfluss auf dich ausüben. Und das Resultat ist immer, er wird dich wegziehen von Gott. Und er wird dich wegziehen von der Nachfolge von Jesus Christus. Er wird dich verblenden und entfernen. So wie die, die einen äußeren Schein von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen, von diesen wende dich ab. Es gibt Sachen heutzutage, die gab es zu unserer Zeit so nicht. Bei uns, wo wir jung waren, gab es kaum Leute, die im Geist getauft waren. Das war eine Rarität. Wir haben danach geschrien, gesucht, bis wir dann das auch erfahren haben. Heute haben wir vor einer gewissen Zeit bei der Straßenevangelisation drüben auf dem Busbahnhof, als Simone und ich gerade dabei waren, mit jungen Leuten, Teenagern, Jugendlichen das Evangelium zu erklären, kam auch ein junges Bärchen mit rein in diese Gruppe. Und wir haben sie natürlich dann auch angesprochen. Kennt ihr Jesus? Ja. Wir kommen hier aus der Kirche von so und so, aus dem umliegenden Ort, aus dem Dorf. Ich sage, seid ihr auch wiedergeboren? Ja. Ich sage, gut. Ich sage, seid ihr auch geistgetauft? Redet ihr in neuen Sprachen? Ja. Ich sage, prima. Ich sage, und warum sind wir hier? Eigentlich müsstet ihr eure Altersgenossen evangelisieren und ihnen Jesus bezeugen. Da gab es keine Antwort. Und wir haben uns dann wieder umgewandt, haben mit den Ungläubigen gesprochen, weil das war dann wesentlich produktiver. Und dann war dieses Bärchen, was natürlich dann auch lange vor der Ehe zusammenlebt, saß du genauso eingereiht mit den restlichen Truppen mit Alkohol und Nikotin. Zigarette und Bier. So, wo ist da der Unterschied? Keiner. Die einen Schein von Gottesfurcht haben, aber deren Kraft, was das Leben verändert, verleugnen. Von diesen wende dich ab. Ihr Zeugnis hat keine Kraft. Wie gesagt, das gab es zu unserer Zeit nicht. Zu unserer Zeit, wir haben geschrien nach dem Heiligen Geist, dass er kommt. Wir haben 2 Jahre gebetet, bis wir geisterfüllt waren. Weil es keinen gab, wo wollten wir hin? Dann, dass er weiterhilft. Und wenn wir zu unserer Zeit, als jemand geisterfüllt war, führte er ein heiliges Leben. Hatte der Heilige Geist eine so starke Veränderung auf das Leben einer Person, dass die Kraft Gottes, nicht nur durch die Gabe des Sprachenredens, sondern durch einen veränderten Lebensstil zutage trat. Heute findest du viele junge Leute, klar sind die bekehrt, die reden auch in neuen Sprachen. Aber sie leben nach den Maßstäben dieser Welt. Sie hinken auf dem Bein und auf dem Bein. Und zu denen sagte Elia auf dem Berg, warum hinkt er auf beiden Seiten? Da müsst ihr euch entscheiden, wer man dienen wollt. Christus Nachfolge, geistgetauft, bedeutet ein veränderter Lebensstil. Die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist verändert dich. Damit jeder Geistgefüllte, auch Jugendliche heutzutage, ein klares Zeugnis in seinem Umfeld darstellt, welche verändernde Kraft das Wort Gottes, der Heilige Geist und Jesus Christus bewirken. Er muss sich unterscheiden in seinem Lebensstil, vollkommen unterscheiden. Ansonsten fehlt die Kraft. Und wenn du dich mit Leuten zusammentust, die einen Schein, die auch geistgetauft sind, aber dieses Vermissen, die nach der Jugendstunde zur Disco gehen, weil das so üblich ist. Von diesen wende dich ab. Entweder du bist so stark im Geist, dass du Einfluss auf sie hast, dass sie Gottesfurcht empfangen. Ansonsten werden sie dich beeinflussen, dass du in ihren selben Wegen gehst. Und das ist das, was diese 3 alten Götter schon seit Jahren in Deutschland, auch in christlichen Kreisen, bewirken. eine Studie in Amerika. In Deutschland gibt es keine vergleichbaren Studien. Besorgt, dass bei Teenagern und Jugendlichen in Amerika die Ansichten, auch der Prozentsatz der Jugendlichen, die mit Gender, Transgender, Homosexualität, Lesbianismus und ganze Zeugs übereinstimmen, die das für gut finden. Der prozentuale Anteil unter den Jugendlichen, die nicht an Jesus glauben, genauso hoch ist wie der Anteil unter den Jugendlichen, die sagen, sie würden an Jesus glauben. Wo liegt da der Fehler? In der Unterweisung des Wortes Gottes. Weil es gibt nur eine Grundlage, worauf alles gebaut ist, was im Reich Gottes ist, wirkt hier auf dieser Erde. Das ist, Gott hat gesagt und damit hat sich das. Gott hat gesagt, es gibt einen Mann und eine Frau und sie sollen fruchtbar sein. Sie beiden ein Fleisch. Das ist es. Und was macht dieser Geist von Baal? Der bringt alles durcheinander. Er verdreht die Wertmaßstäbe und er steht auf einer Grundlage, sollte Gott gesagt haben, dass es wirklich so ist. Und wir, auch die jungen Leute unter uns, ihr müsst ganz fest stehen auf dem Fundament, das ist die Wahrheit des Wortes Gottes und davon weichen wir keinen Zentimeter ab. Wir müssen Acht haben, mit wem unsere Kinder Kontakt haben. Ich meine jetzt nicht nur im Menschlichen, welche Freunde sie haben, sondern wir müssen Acht haben, welche visuellen Freunde unsere Kinder haben. Es geht jetzt nicht in erster Linie um den Kontakt von Mensch zu Mensch, sondern es geht um den Kontakt, den du weltweit haben kannst. Warum ist der Anteil unter den Gläubigen, die Gender-Ideologie stark vertreten, genauso hoch wie bei den Ungläubigen? Wodurch werden sie beeinflusst? Erstens durch die Schule. Durch die Schulen wirkt ein stark antichristlicher Geist. Und da müssen unsere Kinder stark gemacht werden, weil sie täglich damit konfrontiert werden, mit diesem Geist des Humanismus. Baal steht dahinter. Und unsere Kinder müssen zu Hause täglich gelehrt werden, was das Wort Gottes sagt. In der Gemeinde auch, sicher, aber auch zu Hause. Im Wort Gottes, in der Wahrheit unterwiesen. Und das Zweite, wodurch die Kinder und Teenies und Jugendlichen ganz stark beeinflusst werden, das sind der Freund, Handy nennt sich ja Kumpel, heißt ja Kumpel, ne, auf Deutsch. So, das sind die Smartphones. Daher kommt eine so starke Prägung. Das heißt, die auch christliche Kinder, Teenies und Jugendlichen, sie sind so stark von diesen sozialen Medien geprägt, mehr als wie von der Bibel. Und über die sozialen Medien kommt in der Regel nicht die Wahrheit. Und da musst du aufpassen, dass deine Kinder ein Minimum an Zeit mit dem Smartphone verbringen. Meine Frage, wozu braucht ein Teenager ein Smartphone? Ist für mich unverständlich. Wenn du mit 14 und 15 noch kein Smartphone hast, stellst du ein wunderbares Exempel dar der Heiligkeit und der Gerechtigkeit in Jesus Christus. Sondere dich doch ab. Du brauchst mit 14 kein Smartphone. Und du brauchst als Kind, Teenie und Jugendlicher auch keine Computerspiele. Die christlichen Eltern, die ihren Kindern Computerspielen überlassen sie dem Satan. Weil er wirkt durch all diese Dinge und das macht süchtig. Und ihr Denken wird beeinflusst. Und sie werden innerlich verdunkelt. Und dann wunderst du dich, warum deine Kinder keinen Zugang mehr zum Wort Gottes haben. Warum sie rebellisch werden. Warum sie nicht in den Wegen des Herrn gehen. Weil sie geprägt sind von den falschen Freunden, den visuellen, virtuellen Freunden heutzutage. Habt keine Gemeinschaft. Was hat ein Christ für eine Gemeinschaft mit Belial? Keine. Wir müssen uns unterscheiden. Wir leben in der Zeit des großen Abfalls von den Grundwahrheiten des Glaubens, 2. Thessalonicher 2,3. Und dieser Abfall führt zum Auftreffen des Antichristen, weil die Barriere runtergerissen werden. Noch ein Punkt. Nicht jeder, der heute von Jesus redet, hat auch den echten Jesus. Es geht um falsche Einheit. Nicht jeder, der heute von Jesus redet, hat auch den echten Jesus. Das müssen wir uns auch mal zu Gemüte führen. Dass es einen echten Jesus gibt und einen unechten. Und dass es Leute gibt, die den echten Jesus verkündigen. Und es gibt Leute, die den falschen Jesus verkündigen. Auf den Kanzeln, auf den Rednerbühnen und im Internet. Und du brauchst eine Beziehung mit dem echten Jesus und mit seinem Wort, um den falschen Jesus und sein Evangelium, das Falsche, zu erkennen. Geisterunterscheidung. Das gab es damals schon zur Zeit von Paulus und das ist lange her. Und was er dort schreibt, hat für uns heute eine viel stärkere Bedeutung, die wir in der Zeit des großen Abfalls leben. Damals ging die Gemeinde nahm die Aschern fort auf. Und diese Personen gab es damals schon, die er im 2. Korinther 11, Vers 3 bis 4 beschreibt. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Vers 4. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, hier kam jemand oder kamen Personen, Prediger, Leute, die sich Männer Gottes nannten, kamen in die Gemeinde von Korinth, als Paulus gerade mal nicht da war. Er war ja im Reisedienst. Und sie kamen nach Korinth und sie haben euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, sagt Paulus. Ihr habt einen anderen Geist empfangen, den wir nicht empfangen haben, ein anderes Evangelium, das wir nicht angenommen haben. Und ihr ertragt das ganz gut. Versteht ihr das? Hier war eine geisterfüllte Gemeinde. Die Korinther waren geisterfüllt. Und da kamen Leute rein und sie haben einen anderen Jesus gepredigt. Da kam die Gemeinde unter einen falschen Geist und ein falsches Evangelium. Und Paulus musste das Ding wieder zurechtrücken. Und dann sagt er in Vers 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Denn das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. So ist es nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Das heißt, es gab damals Personen, die Diener des Satans waren, die sich verkleidet haben als Diener des Lichts und die die Urgemeinde gelehrt haben. Und die haben das auch angenommen. Die haben einen falschen Christus gepredigt, einen falschen Geist, kam auf die Leute, ein falsches Evangelium. Umso wie viel mehr heute? Wie viel als Diener Gottes verkleidete Diener des Satans stehen auf den Kanzeln, predigen durch YouTube? Auf jeden Fall mehr als wie zur Zeit von Paulus. Wir brauchen geistiges Unterscheidungsvermögen. Und wir werden davon frei vom Geisteshebel nur durch diese Unterscheidung einen radikalen Umgang damit, ohne Kompromiss. So, und da war das erste, war die Blutlinie muss gereinigt werden. Du musst mit diesem Geist, kannst du keine Kompromisse schließen. Du brauchst eine Radikalität. Du brauchst das Feuer des Heiligen Geistes. Aber das erhältst, manchmal tun wir Dinge erst, wenn wir die Wahrheit erkannt haben. Manchmal sind wir auch so schon verblendet und schon so abgedunkelt, dass wir so leichtfertig damit umgehen wie Josaphat. Wir brauchen erstmal eine Unterscheidung, wir brauchen offene Augen, dass wir diesen Kampf erkennen, in der die Gemeinde heute steht, in der du heute stehst, um siegreich zu überwinden. Radikaler Umgang bedeutet radikale Buße, Gott um Vergebung bitten. Na, wie werden wir frei? Drittens, vergeben, loslassen, segnen. Weil jede Form von einer inneren Wunde, besonders Ablehnung, stellt eine offene Tür dar für den Geist von Ezebel. Vergeb jedem, der an dir schuldig wurde. Lass ihn los, segne ihn. Dann sag dich los von dieser Macht in Ezebel. Sag dich los von dieser Täuschung. Sag dich los von dieser Manipulation, von dieser Kontrolle, von diesen falschen Dingen. Sag dich los, das bedeutet, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Fünftens, du brauchst Heilung des Herzens. Das gehört ganz eng mit Befreiung zusammen. Erst muss das Herz innerlich geheilt werden von den inneren Wunden, dass Jesus dort reingeht, damit diese Türen im Herzen geschlossen werden. Und wenn die geschlossen sind, musst du zum nächsten Punkt übergehen. Wenn du unter dem Einfluss von Ezebel stehst oder es ist in deiner Blutslinie, geht das nicht einfach so. Diese Macht gibt niemals kampflos auf. Also nach unseren Erfahrungen braucht es immer eine Weile. Kampf, bis das Ding dann geht. Und was wir in letzter Zeit erlebt haben, dass an einem bestimmten Punkt, wo wir dann drin waren im Kampf, gespürt haben, wie Jesus selber kam. Da kam so Friede, die Person war frei und alles war gut. Wisst ihr, das sind Dinge, da komme ich noch auf, was Jehu bedeutet. Da kommt der Herr selbst und übernimmt. Und wir haben krasse Sachen jetzt erlebt, wie der Herr eingegriffen hat und gewirkt hat. Und ich sage nur, danke Herr. Amen. Und das ist der sechste Punkt. Du brauchst Befreiung. Diese Macht muss ausgetrieben werden. Sei es Ezebel oder sei es Ahab. Und dann müssen die Türen geschlossen werden, dass sie keinen Zugang mehr finden. Siebtens, das Haus muss dann gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, dem Wort Gottes und Gebet. Das heißt, ein diszipliniertes Leben als Jünger von Jesus Christus führen. Sonst kommen diese Dinge wieder zurück. Achtens, wie werde ich frei? Festigen in der neuen Identität in Christus. Wir brauchen alle dringend Gedankenveränderungen. Nach der Befreiung ist auch noch nicht alles over, alles vorbei. Nach der Befreiung musst du dich festigen in Christus. Deine Gedanken müssen verändert werden. Du brauchst neue Gedankenmuster, die vom Wort Gottes geprägt sind, von der Wahrheit, die dich frei machen. Wer du bist in Christus und was er von dir erwartet. Dass die Wahrheit reinkommt. Und das kommt nur durch das Wort Gottes. Und ganz besonders für diejenigen, die hier dienen, irgendeinen Dienst haben in der Gemeinde, festige deine Identität in Christus. Das ist deine Sicherheit, deine Bestätigung. Dort kommst alles her von der Liebe des Vaters. Und suche deine Bestätigung niemals in dem, was du hier tust. Sei es vom Kinderdienst über Putzen oder Lobpreis oder Predigen, was immer du hier machst. Suche nie darin deine Bestätigung. Ansonsten öffnet sich die Tür für den Geist von Ezebel wieder einen Spalt. Und du wirst getrieben von Unsicherheit, um dein inneres Defizit zu füllen. Das öffnet ihr die Tür und sie wird es dann nutzen, wenn wir dort weiter in diesen Wegen gehen. Neuntens, das ist der letzte Punkt, eine Ehe und Familie in göttlicher Ordnung. Unsere Ehen und Familien sind geistliches Kampffeld. Das heißt, dort nicht Mann gegen Frau oder Familie, Väter gegen Kinder oder so, sondern so wie wir unsere Ehe leben und unsere Familie, werden nach göttlichem Vorbild werden wir immer mehr Licht. Und du bist alleine schon, wenn du deine Ehe nach göttlichem Vorbild lebst und deine Familie, bist du schon so ein starkes Licht in der heutigen Gesellschaft, was ein Vorbild für andere darstellt, woran sie sich orientieren, wo die Finsternis zurückgedrängt wird. Amen. Und ich möchte nochmal, ich habe es zum ersten Mal gesagt, auch nochmal betonen, hier sind die Väter als Erste vom Herrn in der Verantwortung und die Ehemänner. Als Priester der Familie. Das heißt, ein Ehemann und ein Vater muss vom Herrn dafür sorgen, seine Familie täglich oder mit seiner Frau täglich zu beten und seine Familie täglich im Wort Gottes zu unterweisen und eine Gebetszeit zu haben. Natürlich kann man das mit der Mutter zusammen machen, alles klar. Aber ein Vater trägt die Verantwortung. Die Zeit ist jetzt und jetzt versammeln wir uns. Und das täglich. Ahab steht für Passivität. Er hat es vernachlässigt. Er hat gesagt, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Damit widerstehst du dieser Macht nicht. Du brauchst eine Salbung vom Heiligen Geist, um das zu tun, was in Gottes Augen recht ist. Und das ist die Salbung, die uns als Vorbild gegeben wird durch Jehu. Und den wollen wir uns am Schluss nochmal betrachten. Gott gibt uns im Zusammenhang mit Isabel ein Vorbild. Und dieses Vorbild ist Jehu. Der Name Jehu ist hebräisch und kommt von Jahwe und Hu. Und Hu heißt nicht einfach Hu, wer ist da? Sondern Hu heißt im Hebräischen er oder es. Erkennt ihr das Lied? Yeshua Hu Adon. Yeshua, du bist Herr. So, und der Name von Jehu setzt sich aus beiden zusammen, Yahweh und Hu. Jehu. Und man könnte das so ausdrücken, Yahweh ist es oder Yahweh ist er. Yahweh ist es. Und das ist ein ganz starker Ausdruck, dass in den Konflikten, wo wir drin stehen und die noch vor uns liegen, gibt es immer die Salbung des Jehu für uns und die besagt, Yahweh ist es. Yahweh ist es, der vor uns selbst vorangeht. Er geht immer vor uns her. Nicht nur mit uns, sondern vor uns her in diesem Kampf. Wir stehen auf dem vollbrachten Sieg von Jesus Christus am Kreuz. Und für uns ist nur dran, diesen vollbrachten Sieg in der Tat praktisch umzusetzen. Amen. Aber Yahweh ist es, der vorangeht. Yahweh ist es, der die Voraussetzungen geschaffen hat. Jehu wird zum König über Israel gesalbt. Ich gehe jetzt nicht in die ganzen Einzelheiten rein aus dem 2. Könige. Er war ein Offizier in der Armee von oder der Leibgarde von Ahab. Und während der Sohn von Ahab in Isabel, da hieß auch Joram, noch regiert, wird Jehu zum König gesalbt. Und der eigentlich war das der Auftrag von Elia, den er auf dem Berg Horeb empfangen hat, aber hat es nicht getan. Und dann sein Diener, also sein Nachfolger Elisa, schickt dann seinen Diener los, um Jehu, 2. Könige 9, um ihn dann zum König zu salben. Und Jehu saß gerade im Haus mit anderen Leuten zusammen. Und dann hat der Prophetenjünger ihn rausgerufen und hat ihm das Salböl ausgegossen, hat ihn zum König über Israel gesalbt. Wohlgemerkt, es war während der Zeit, wo der Sohn von Isabel Ahab noch lebte. Und dann in Vers 7 und 8 kriegt er seinen Auftrag. Ich lese das mal. Du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen. So will ich das Blut der Propheten meiner Knechte und das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel rächen. Hier ist das erste Mal, wo Gott ein Gericht über Isabel mit ausspricht, wo er sie mit erwähnt im Zusammenhang mit Ahab. Vorher bei den ganzen Gerichtsworten war immer nur von Ahab die Rede, aber hier kommt Gott an den Punkt und er sagt, dieser Geist dahinter, ich werde die Nachkommenschaft von Ahab und Isabel ausrotten und das auch an ihr rächen. Und das ganze Haus Ahabs soll umkommen und ich will von Ahab alles Männliche ausrotten, sowohl Mündige als Unmündige. So, das war sein Auftrag. Und dann sagt Gott im Vers 10, und die Hunde sollen Isabel fressen auf dem Acker von Jezreel und niemand soll sie begraben. Und dann ist dieser Prophetenjünger geflohen. Und er muss auch ein bisschen interessant dort aufgetreten sein, dieser Prophetenjünger, denn seine Mitkollegen, die dann in dem Haus mit anwesend waren, die haben gesagt, ist dieser Verrückte oder dieser Rasende wieder geflohen? Also da haben die den Propheten gemeint. Er war wahrscheinlich so unter der Salbung, weiß nicht, warum die ihn jetzt hier als Rasenden bezeichnen. So, aber Jehu wird von Gott berufen, das Gericht am Haus Ahabs in Isabel zu vollziehen. So, was zeichnet denn Jehu aus? Was zeichnet ihn aus? Er hat erst gewartet, oh, ich bin jetzt zum König von Israel gesalbt und habe einen Auftrag bekommen, das ganze Haus Ahabs und Isebel auszurotten. Jetzt muss ich auch mal nach Hause gehen, die Sachen mit meiner Frau besprechen, meiner Familie, ob wir das auch machen. Ob wir das Risiko hier eingehen, während Joram noch an der Regierung ist. Der hat überhaupt nicht. Er hat einfach das sofort getan, in die Tat umgesetzt, was Gott ihm gesagt hat. Und da ist er für uns ein starkes Vorbild. Er geht sofort, und zwar so radikal ans Werk, um Gottes Auftrag auszuführen durch die Salbung des Heiligen Geistes. Amen. Was hat diesen Jehu verändert? Den Namen hat er ja schon. Jahwe ist es. Aber er saß mit den anderen Freunden und Soldaten, was es waren, saß er im Haus. Ganz normal. Er hätte nichts gemacht. Er hätte sein Leben weitergelebt. Aber die Veränderung kam durch den Propheten, der sein Salböl über ihn ausgegossen hatte. Und das ist das, was wir brauchen. Ohne den Heiligen Geist sind wir diesen Dingen nicht wirksam genug gegenüber ausgerüstet. Wir brauchen dieselbe Salbung des Heiligen Geistes, dieses Feuer Gottes, wie wir es heute auch schon im Lobpreis haben, diese neue Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe, um diesen Dingen zu begegnen. Amen. Und diese Salbung des Heiligen Geistes veränderte Jehu, und er ging sofort ans Werk. So, und dann ist er auf seinen Wagen gestiegen hier mit seinem Wagenkämpfer da noch zusammen. Er war ja Offizier, ne? Und wahrscheinlich ist er selber gefahren, weil sein Vorstil war dann sehr bemerkenswert. Also den kannte man in ganz Israel. Und er jagte dann sofort los, und zwar geradewegs zu den zwei Königen. Das heißt, der Sohn von Ahab und Isebel, Joram und Ahasja, der Enkel von Josaphat, die waren gerade zusammen. Die hatten wieder mal ein Familientreffen. Das heißt, der König von Juda war wieder mal in Israel auf Familienurlaub bei Isebel. So, und gerade dorthin ist Jehu mit seinem Wagen gefahren. Und sie sehen ihn von Weitem und sie schicken ihm dann Wächter entgegen, die kommen auch nicht zurück, weil Jehu sie alle hinter sich einreiht. Und dann sprach der Sohn von Ahab und Isebel, spanne an, und er ist dann dem Jehu entgegengeritten. Aber einer der Wächter sagt vom Turm, dass dieser Wagen, der hier ankommt, ist das Jagen wie das Jagen Jehus, denn des Sohnes Nimsis, denn er jagt, als wäre er rasend. Das heißt, man würde sagen, er würde bei uns auf der Autobahn in 220 fahren. Das war so sein Fahrstil gewesen und daran hatte man ihn erkannt. Und das meine ich aber das war die fleischerne Salbung Jehus. Ne? Das meine ich jetzt nicht, dass er die durch die Salbung des Heiligen Geistes empfangen hatte, dass er jetzt besonders schnell seinen Wagen fahren konnte. Das müssen wir jetzt unterscheiden. Aber er jagte jetzt dort in diese Richtung. Und der König von Israel und Juda, sie stiegen gemeinsam auf einen Wagen und fuhren Jehu entgegen. Und im Vers 21, 2. Könige 9, steht ein ganz bemerkenswerter Satzteil. Jehu traf die zwei Könige auf dem Acker von Naboth, dem Jezreeliten. Könnt ihr euch erinnern? Letzte Woche haben wir ausführlich über Naboth geredet. Gemüsegarten, Weinberg, was das bedeutet. Und dass Gott gesagt hat, dass die Nachkommenschaft von Ahab selbst, seine Nachkommenschaft, dass sie gerichtet werden und dass der Leichnam auf dem Acker von Naboth liegen wird. Als nun Joram den Jehu sah, sprach er betreut das Friede, das war der Sohn von Isebel. Er aber sprach Jehu, was Friede bei all den Hochereien und Zaubereien deiner Mutter Isebel. Jehu hatte das sofort erkannt, er hatte geistige Unterscheidung. Bei all den Zaubereien und Hochereien deiner Mutter Isebel, wie soll ich da in Frieden kommen? Ich komme zum Gericht. Kompromisslos, Wahrheit, sagt er ihm die Dinge. Da wandte sich Joram zur Flucht und sprach zu Ahasja, Verrat, Verrat. Aber Jehu nahm den Bogen in die Hand und schoss Joram zwischen die Schultern, sodass der Pfeil durch sein Herz fuhr, er an den Streitwagen sank. Und Jehu sprach zu Bidekar, seinem Wagenkämpfer, nimm ihn und wirf ihn auf das Ackerfeld Jabots des Jezreeliten. Denn denke daran, wie wir, ich und du, nebeneinander hinter seinem Vater Ahab herritten, als der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Fürwahr, das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne habe ich gesehen, spricht der Herr. Und ich werde es dir auf diesem Acker vergelten, spricht der Herr. So nimm ihn nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des Herrn. Gott hat das so, die Salbung des Heiligen Geistes hat den Jehu zur richtigen Zeit auf den richtigen Ort geführt, mit den richtigen Leuten zusammen, die das Gericht treffen sollte. Er war auf dem Acker von Nabot. Und es geschah alles nach dem Wort des Herrn. Seht ihr, wenn die Zeit des Gerichts gekommen ist, Gott hat auch manchmal eine ganze Weile guckt dazu und wartet, dass Leute Buße tun. Aber wenn sie dieses Maß überschritten haben, diese Schwelle, dann kommt das Gericht eins nach dem anderen. Aber so präzise, wie er das vorhergesagt hat. Und dieser Jehu, er war ja ein Offizier in der Leibgarde von Ahab. Er ist mit diesem Bittekar hinter Ahab hergeritten, als er den Weinberg von Nabot, nachdem Isabel ihn hat umbringen lassen, einnehmen wollte. Und er hörte das Wort von Elia. Er hatte das ganz genau, hat das prophetische Wort drin gehabt. Und er hat das alles erfüllt. So, und der Ahasja, der ist dann geflohen, der König von Juda, der Enkel von Josaphat, aber Jehu hat ihn dann auch noch gekriegt. Er ist dann auch gestorben. Wie gesagt, hat man vorhin schon erwähnt, im Alter von 23 Jahren. So, und jetzt macht Jehu natürlich nicht Halt. Er hat die zwei Könige ins gerichtet und jetzt kommt er zum Höhepunkt. Er fährt mit seinem Wagen geradewegs nach Jezreel. Und wer regiert in Jezreel? Isabel. Und jetzt kommt die ultimative Konfrontation zwischen dem Geist Gottes in Jehu und diesem Geist Isabels oder Lilith, von der Urzeit her, von dieser Macht, die Israel zum Götzendienst verführt hat und dann auch Juda. Und jetzt kommt dieser Höhepunkt, wo diese beiden Mächte aufeinander prallen. Und ich finde es eigentlich klar, ist altbunt, ne? Geht es echt zur Sache. Aber die Herangehensweise von Jehu finde ich richtig, richtig gut. Und das müssen wir uns einprägen. Ohne Kompromiss, radikal. Er geht gar nicht auf ihre Verführung ein. Lesen wir mal. Ab Vers 2. Könige 10, 9 noch. Ab Vers 30. Als nun Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies hörte, da schminkte sie ihr Angesicht, schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Das heißt, sie hörte, jetzt kommt Jehu. Und sie wusste, was mit ihr geschehen wird, weil sie hatte erfahren, was mit ihrem Sohn und Ahasja geschehen ist. So, und was macht Isabel? Das letzte Mal legt sie ihre verführerische Schminke auf. Sie wollte Jehu, sagen wir mal ganz dartdeutsch, sexuell verführen. Sie hat ihre verführerische Kraft, wollte sie nochmal ausreizen bis zum Schluss, um Jehu auf ihrer Seite zu kriegen. Und ihr Lieben, das ist das, was uns ja in den Medien, auf den Straßen, überall begegnet. Aufgeschminkt, halb bekleidet, fast nicht bekleidet. All das soll uns reizen zur Verunreinigung. Und da, mit diesen Dingen müssen wir genauso umgehen wie Jehu. Was macht er hier? Und erstmal sagt sie zu ihm, als Jehu in das Tor kam, ist es dem Simri gut ergangen, der seinen Herrn ermordete? Da gehe ich nicht näher drauf ein. Das ist einer, der schon meinen König umgebracht hatte. Aber Vers 32, was macht Jehu? Er schaute zum Fenster empor. Er schaute hoch zu Isabel, aber er schaute sie nicht an. Er beachtete sie keines mit nichts, gar nichts. Er nahm sie wahr, hat weder Augenkontakt mit ihr aufgenommen, noch hat er mit ihr gesprochen. Nichts. Er schaute zum Fenster empor und sprach, wer hält es mit mir? Wer? Da sahen zwei oder drei Kämmerer zu ihm hinab. Das heißt, Isabel hatte auch ihre Kammerzofen und ihre Kammerdiener. Und da waren zwei oder drei mit ihr. Und Jehu beachtete sie nicht, aber sagte, wer hält es jetzt mit mir? Und zwei oder drei von diesen Dienern sagten, okay, wir sind dabei, Jehu. Und er sprach, stürzt sie hinab. Und sie stürzten sie hinunter, dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt wurden. Und also die Pferde zertraten sie. Also das Gericht radikal, ohne Kompromisse. Er schaut sie nicht mal an, sagt, wer ist mit mir? Zwei, drei, schürzt sie herab. Er sagt nicht, führt sie runter und dann machen wir erst mal einen Prozess. Und dann reden wir erst mal und dann vielleicht mal hole ich mein Schwert raus. Sondern sagt, sofort runter und dann die Pferde tun dann den Rest der Arbeit. Der Jehu, der ist so drauf, was macht er als nächstes? Er beachtet Isebel nicht. Er steigt von seinem Pferd und ging hinein und er hat erst mal gegessen und getrunken. Vers 34. Das war... Da hat, wie gesagt, so müssen wir, wir dürfen diese ganzen Dinge nicht beachten, das Gericht radikal, aber diese, er ging rein, er aß und trank. Und nach einer Weile, Vers 34, als er hineinkam, gegessen, getrunken hatte, sprach er, seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist die Tochter eines Königs. Als sie aber hingingen, um sie zu begraben, da fanden sie nichts mehr von ihr, als nur den Schädel, die Füße und die Handflächen. Und sie kamen wieder und berichteten es ihm. Er aber sprach, das ist ja das Wort des Herrn. Er erinnert sich, Jehu hat die Salbung des Heiligen Geistes und er erinnert sich an alle Prophetien, die der Herr gegeben hat. Die waren bei ihm abgespeichert. Und da sagt er, ja genau das hat der Herr prophezeit, schon lange Zeit vorher durch Elia, den Tischbitter, als er sprach, auf dem Acker Jezreels sollen die Hunde das Fleisch der Isebel fressen. Und der Leichnam Isebels wird sein wie Acker Jezreels, wie der Dünger auf dem Feld, sodass man nicht sagen kann, das ist Isebel. Man konnte sie nicht mehr erkennen. Es blieb nur noch der Schädel und die Handteller übrig. Und die Füße. So radikal hat er den Auftrag des Herrn ausgeführt. Ich habe von einem Mann gelesen, der im Befreiungsdienst sehr viel mit Isebel zu tun hat, schon viel aus vielen Christen das rausgeworfen hat. Und eines Tages, als dieser Kampf so heftig wurde und diese Macht wollte nicht gehen, da hat er von, und dieser Geist hat dann auch durch diese Person gesprochen zu ihm. Und da hat er dann den Arm genommen von dieser Person, die Befreiung brauchte, und hat den Handteller ins Gesicht gelegt und hat gesagt, Isebel, schau, das ist dein Gericht. Wie Jehu dich gerichtet hat damals, so wirst du jetzt gerichtet. Ich setze das Gericht Gottes frei. Hat ihr den Handteller vor das Auge gehalten oder vor das Gesicht dieser Person. Dieser Geist hat geschrien, mörderisch, und war ausgefahren. Amen. Ich meine jetzt nicht, dass man es wiederholen sollte, aber er hat sich an die Schriftstelle erinnert und hat dann gesagt, wo es nie weiterging, hat gesagt, jetzt mache ich mal das, einen Eindruck vom Heiligen Geist. Und hat sie an das Gericht erinnert. So, und dann lest mal, wie Jehu, das habe ich ja schon gesagt, dass diese zwei Könige und Isebel an einem Tag tötete. So, das Gericht an Isebel hat man auch schon. Und nachdem er Isebel gerichtet hatte, ging er sofort weiter, seinen Auftrag durchzuführen, auszuführen. Als nächstes tötete er alle männlichen Nachkommen Ahabs sowie alle seine obersten Minister. Anschließend ließ er alle verbliebenen Baalspriester umbringen, den Baalstempel mit allen seinen Gedenksteinen niederreißen. Er hat dort alles, den ganzen Götzendienst, radikal ausgerottet. Er hat nicht aufgehört. Als die Salbung auf ihn kam, ist er eins nach dem anderen durchgegangen, bis er zum Schluss auch die Baalspriester und die letzten, die noch übrig geblieben sind, und die Elias, da Elia auf dem Berg Karmel, dieses Ding überlebt haben und den Tempel abreißen. So, was war denn seine Motivation? 2. Könige 10, Vers 16 bis 17, wo er so in diesem Gerichtseifer war, Da hat er seinen alten Kumpel Jonadab, den Sohn Rechabs, gefunden oder getroffen. Und dann sagt er zu ihm, steig mit mir auf meinen Streitwagen. Und Vers 16, ich meine, es musst du dir auch ernsthaft überlegen, ob du bei Jehu mit auf den Wagen steigst. Ne? Also wenn du das nicht gewöhnt bist, da muss er sehr gute Pferde gehabt haben. Die Geschwindigkeit nicht gewöhnt bist, dann bleib lieber unten. So. Und er sagt aber zu seinem Freund hier, zu Jonadab, komm mit mir und sieh meinen Eifer für den Herrn. Und er führt ihn auf seinen Streitwagen. Und als er nach Samaria kam, erschlug er alles, was von Ahab in Samaria noch übrig war, bis er ihn verdirkt hatte, gemäß des Wortes des Herrn, das er zu Elia geredet hatte. Seine Motivation war der Eifer für den Herrn. Das heißt, die Salbung des Geistes setzt Eifer für Gott frei. Eifer für ihn, für sein Wort, für seine Werke. Der Eifer für Gott, den Herrn, das zu tun, was recht ist in Gottes Augen. Und diese Salbung empfing er durch den Heiligen Geist. Und dann hat Gott ihm eine Verheißung gegeben. Und damit werden wir abschließen mit Jehu jetzt. In Vers 30 steht, der Herr sprach zu Jehu, weil du dich gut gehalten und getan hast, was recht ist in meinen Augen, weil du am Haus Ahabs gehandelt hast nach allem, was in meinem Herzen war, so sollen Nachkommen von dir bis ins vierte Glied auf dem Thron Israels sitzen. Das heißt, weil Jehu sofort den Auftrag Gottes ausgeführt hatte, im Eifer des Herrn für ihn durch die Salbung des Geistes, wurden ihm Nachkommen bis ins vierte Glied auf dem Thron Israels verheißen. Und Gott sagt, du hast das getan, was recht ist in meinen Augen und hast das gemacht, was in meinem Herzen war. Dass Jehu, seine Herzenshaltung ob anders gerichtet war, lesen wir im nächsten Vers, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Sondern wir wollen ja die Salbung des Jehu empfangen, kompromisslos und mit ungeteilten Herzen. Und so brauchen wir Geisterunterscheidung, Kompromisslosigkeit, radikalen Umgang, um den Sieg von Jesus Christus umzusetzen. Wir brauchen auch den Eifer zu tun, was in den Augen Gottes recht ist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Und so werden wir frei von dem Einfluss von Isebel. Du brauchst diese Haltung und diesen Eifer von Isebel, von Jehu, um damit entsprechend umzugehen. Ansonsten gehst du das Ding wieder nur halbherzig an. Und da ändert sich nichts. Wenn du möchtest, kann man nochmal aufstehen und du kannst den Herrn in deinem Herzen bitten, dass er dich ausrüstet mit einer neuen Salbung des Heiligen Geistes. Erstens die Geisterunterscheidung, aber auch den Eifer für den Herrn, wirklich das zu tun, was in seinen Augen recht ist. Diese Radikalität, diese Kompromisslosigkeit. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wort, was wahrhaftig ist, Herr. Und wir wollen auf der Grundlage deines Wortes stehen, Herr. Und Herr, du siehst unsere Herzen und du siehst auch unsere Motivation, die wir haben, dass wir das tun wollen, was in deinen Augen recht ist. Und so bete ich, Herr, dass du alle verborgenen Dinge noch aufzeigst durch deinen Heiligen Geist, wo wir noch Restbestände auch dieser Macht in uns haben oder in der Generationslinie, dass du das ans Licht bringst, dass wir das zu dir bringen und damit es entfernt wird. Dass deine Braut vollkommen gereinigt ist und sich unterscheidet von der Welt. Und ich bete, Herr, dass du das ganz neues Feuer, neue Salbung des Heiligen Geistes ausgießt in unser Herzen, ähnlich wie Jehu das hatte, kompromisslos und ohne alles zu hinterfragen, deinen Willen zu tun. Ich bete, dass dieses Feuer der Leidenschaft, dieses Brennen in uns für dich und dein Wort der Wahrheit, für dein Königreich ganz neu in uns brennt, Herr. Und dass es so in uns lodert, dass wir einen Eifer entwickeln, auch die, die von diesen Mächten noch geknechtet und gebunden sind, in der Kraft des Heiligen Geistes freizusetzen. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt am Wirken bist, Herr, in deiner Gemeinde, nicht nur hier, sondern überall auf der gesamten Erde, wo du dein Volk reinigst, Herr. Und dass du oft bei solchen Befreiungen, Herr, dass du selbst erscheinst, dass du übernimmst und dass du selbst deine Braut in die Freiheit führst. Und so beten wir, dass du das noch stärker wirkst, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchst, Herr, Menschen in die Freiheit zu führen. Aus der Gebundenheit und Knechtschaft des Teufels in die Freiheit der Kinder Gottes. Und so beten wir, Herr, dass deine Salbung auf uns kommt, Herr, und dass sie in uns bleibt, immer stärker wird und zunimmt. In Jesu Namen. Amen.